Philosophie des Yogas ist natürlich, dass alle irgendwie eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und nicht nur die Menschen, sondern jedes Lebewesen und die Natur, dass alles miteinander zusammenhängt. Mhm. Und dass mein Verhalten, wie ich mich verhalte, hat natürlich eine Auswirkung auf andere Lebewesen um mich herum oder die Natur
Mhm.
Und nicht, dass es so ist, ach, es ist scheißegal, was ich mache, es interessiert ja nur mich und vielleicht meinen Partner oder meine Familie und dann war's das,
mhm.
sondern dass das eben nicht so ist, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt.
Hallo und ganz herzlich willkommen zu Folge 3 von Morgenmacher. Ich bin Linda Mürz und ich spreche hier mit tollen Menschen über ihre innovativen Ideen und Lösungen für die Welt von morgen. Heute treffe ich Janka Oehlieschlager vom Yoga-Label Hey Honey. Das hat sie zusammen mit ihrer großen Schwester Imke gegründet. Mittlerweile ist auch noch die kleine Schwester dazugekommen, Tomma, und die drei haben es wirklich geschafft, Hey Honey innerhalb von kürzester Zeit zu einer echten, ja man kann sagen, Lifestyle-Brand zu machen. Fast keine Zeitschrift oder kein Blog, in denen ihre Leggings von Hey Honey nicht in irgendeiner Modestrecke zu sehen sind. Das Tolle ist aber, dass Hey Honey trotzdem von Anfang an darauf geachtet hat, wie und wo sie produzieren und dass das Ganze so nachhaltig und so fair wie möglich abläuft. Das ist allerdings auch kein Zufall, denn Janka ist auch ausgebildete Yoga-Lehrerin und das beeinflusst auch ihren Blick auf viele Dinge. Wir sprechen darüber, wie sich die Lehren des Yoga mit einem modernen Business verbinden lassen. Wir sprechen auch darüber, wie es ist, mit den eigenen Schwestern rund um die Uhr zusammenzuarbeiten und wie Janka die letzten rasanten Jahre erlebt hat. Bevor es losgeht, noch die kleine Bitte, wenn euch der Podcast gefällt, dann freue ich mich sehr, wenn ihr ihn abonniert, bewertet und so helft, die Morgenmacher und ihre Ideen noch bekannter zu machen. Jetzt aber viel Spaß mit Janka Oehlieschlager. Janka, schön, dass du dir die Zeit genommen hast heute.
Vielen Dank, ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Hast du denn heute schon Yoga gemacht?
Ja, natürlich, habe ich.
Machst du jeden Tag Yoga?
Fast. Also eigentlich schon sechsmal die Woche schaffe ich es schon, ja.
Wie ist da für dich der Unterschied an Tagen, an denen du Yoga gemacht hast und wenn du es nicht gemacht hast?
Ich habe es jetzt tatsächlich eine knappe Woche nicht gemacht, also außer eine kurze Meditation, aber jetzt keine physische Praxis, weil ich erkältet war. Und das merke ich schon. Also ich bin irgendwie, ich bin ein bisschen unruhiger oder ich werde schneller, ich lasse mich schneller stressen, ich werde schneller nervös, ich bin so ein bisschen, ja, einfach so ein bisschen unruhiger, so ganz latent.
Ganz klar, deine Mitmenschen bekommst dann mit.
Ja, oder vielleicht die noch nicht mal, aber ich selber so für mich. Also ich glaube gar nicht, dass ich so nach außen ausstrahle, aber ich fühle mich einfach so ein bisschen kribbeliger, wenn ich kein Yoga gemacht habe, als wenn ich geübt habe.
Und wir können uns alle vorstellen, in was für Kleidung du dann auch Yoga machst.
Ja, natürlich.
Du bist ja auch hier, um uns ein bisschen was über Hey Honey zu erzählen.
Ja,
aber wenn
gerne.
Wir mal so ein bisschen früher anfangen, was hast du denn vor Hey Honey eigentlich gemacht?
Ich war eigentlich schon immer in der Textilbranche tätig. Also ich habe dahingehend auch meinen Bachelor und meinen Master gemacht und war dann im Einkauf. Und wollte dann eigentlich raus aus der Modebranche. Also mir war das dann irgendwie zu... Ist ja schon eher eine oberflächliche Branche, ganz klar.
Mhm.
Gerade so diese ganzen Fashion-Szene ist schon irgendwie ausgelegt auf schnellen Konsum, auf Trends, auf irgendwie, ja, auch so ein bisschen hin zu diesem Fast Fashion, was ich gestern gekauft habe, ist irgendwie morgen schon wieder alt. Dann wollte ich eigentlich da raus und hatte irgendwie die Idee, eine Kita zu gründen, was Soziales zu machen.
Mhm.
Das hat aber leider nicht geklappt, weil war einfach auch schwierig, eine Immobilie zu finden.
Ja, in Hamburg, kann ich
ja,
mir vorstellen.
Voll. Das war, habe ich mir ehrlicherweise, ich habe auch Hals über Kopf, ich habe auch einfach gekündigt, ohne ich hatte nichts.
Wie alt warst du?
Ich war 28.
Mhm.
Ja, ungefähr. Das war, doch, ja, klar, 2014 war das. Oder Ende 2013, irgendwie so 28 ungefähr.
Einfach gekündigt, von heute auf morgen?
Ja, ich weiß auch nicht. Irgendwie hatte ich keinen fixen Plan. Also ich hatte die Idee, eine Kita zu gründen, aber ich war mir, glaube ich, um die Tragweite dieses Projektes nicht so ganz bewusst. Ich habe es mir einfacher vorgestellt, als es dann tatsächlich, glaube ich, gewesen wäre und habe meine Kündigung eingereicht und dachte, wenn das nicht klappt, dann komme ich halt wieder zurück. War vielleicht ein bisschen naiv, aber im Nachhinein bin ich froh, dass ich es so gemacht habe, weil mit der Kita hat es dann eben nicht geklappt, hauptsächlich deswegen, weil ich keine Immobilie gefunden hatte. Und dann ergab sich das irgendwie so, dass meine Schwester zu der Zeit, die hat zu der Zeit noch in München gearbeitet, zurück wieder in den Norden wollte und auch einen Jobwechsel und was anderes machen wollte. Und dann hatten wir die Idee, ob wir nicht was Eigenes auf die Beine stellen wollen.
Und kam dann auf das Yoga-Label?
Genau, und kam dann erst tatsächlich, erst hatten wir vorher eine andere Idee, wir wollten eigentlich erst vegane Protein-Shakes, mhm. die gab es zu dem Zeitpunkt noch nicht so wirklich. Mhm. Heute wären wir damit wahrscheinlich so später, aber damals, so vor 4 Jahren, wäre das, glaube ich, auch eine, war das, glaube ich, eine ganz gute Nische. Das war uns dann aber irgendwann ein bisschen zu, lag uns das irgendwie nicht so mhm. richtig, weil wir so mit dem Thema Ernährungswissenschaften auch jetzt gar nicht so uns auseinandergesetzt hatten. Und Textil und Mode war dann, meine Schwester aber auch in der Modebranche, im Bereich PR-Kommunikation lag irgendwie viel näher auf mhm. der Hand. Und dann entstand das so, wir waren beide reisen in dem Jahr. Und dann haben wir uns irgendwann auf Bali auch beide, also nicht zusammen, aber wir waren beide auf Bali. Und dann saßen wir irgendwie in der Küche und dann haben wir gedacht, irgendwie darüber gesprochen, warum denn bei uns in den Yoga-Klassen im Vergleich jetzt zu Bali, Australien und auch USA irgendwie die Kleidung eher so ein bisschen schlicht mhm. ist. Uni, grau, schwarz, navy. Ja, und warum es irgendwie nichts Buntes, Farbenfrohes gibt.
Dann habt ihr das mal selber in die Hand genommen.
Genau, und dann haben wir das mal selber in die Hand genommen und haben uns irgendwie Research begeben und haben dann wirklich tatsächlich festgestellt, dass auf dem deutschen Markt oder auf dem so Dachregion, dass es da nicht wirklich ein Label gibt. Mhm. Und dann haben wir angefangen, die für uns perfekte Yoga-Pants zu kreieren.
Und was war euch da wichtig?
Also klar, was ich eben schon meinte, auf jeden Fall so Prints, Muster, Farbe und dann aber ganz klar, was mindestens genauso wichtig ist, ist Qualität und Passform. Also wir mhm. haben ganz bewusst gesagt, wir wollen jetzt keine günstige Polyestermischung, weil die einfach nicht so diese, ich finde auch dieses vom Tragekomfort, mag ich das gar nicht so gerne, aber ist dann natürlich auch, wir wollten auch auf jeden Fall was haben, was haltbarer ist. Also mhm. nicht irgendwie, was man sich kauft und dann nach 3 Monaten brauche ich schon wieder die nächste Leggings, weil die alte ist durch. Also ganz klar so dieser Ansatz von, dieser Fashion-Ansatz, aber auch eben Qualität und Passform. Also auch eine Leggings, die sitzt da, wo sie sitzen soll, egal wie und wohin ich mich bewege. Ja, zu einer hochwertigen Qualität.
Ihr produziert ja auch nachhaltig und fair. Ich hatte gelesen, ihr habt auch so ein Umweltzertifikat. Ihr achtet darauf, dass ihr klimaneutral versendet. Ihr habt ja schon sehr diesen Umweltschwerpunkt bei euch im Label. Mhm. Warum war euch das wichtig?
Ja, was natürlich die größte Problematik ist in der ganzen Modebranche, ist, dass sie per se nicht wirklich nachhaltig ist, weil immer, wenn ich etwas Neues produziere, ist es schon nicht nachhaltig. Mhm. Also das, ich glaube, dieser Begriff Nachhaltigkeit wird auch so ein bisschen leichtfertig benutzt heutzutage. Eigentlich kommt es ja, glaube ich, aus der Forstwirtschaft, dass du nur so viel Wald abholzt, wie sich das mhm. in einem bestimmten Zeitraum wieder selber regenerieren kann. Und das ist natürlich ja, schwierig in der Mode, besonders wenn ich eben etwas neu produziere und nicht irgendwie alte Fasern irgendwie nochmal neu mhm. verspinne. Und ja, unter dem Gesichtspunkt war, wenn haben wir gesagt, wenn wir schon in diesen Bereich gehen und wenn wir auch irgendwo Konsum natürlich anregen und produzieren, war es uns eben wichtig, dass wir dann da auch wirklich auch strenge Kriterien für uns selber festlegen, dass wir gesagt haben, auf keinen Fall irgendwie Fernostproduktion, weil das könnten wir als auch vor allem ein kleines Label gar nicht kontrollieren, wie sind dort überhaupt die Arbeitsbedingungen, mhm. werden die Arbeiterinnen und Arbeiter fair bezahlt, anständig bezahlt, wie sind die Arbeitszeiten so. Das ist super schwierig natürlich zu kontrollieren, gerade wenn man irgendwie klein ist und dort nicht irgendwie selber ein Office dann vor Ort hat. Genau, deswegen war EU, also Europa-Produktion wichtig für uns, auch aufgrund der Tatsache, dass wir natürlich nicht so lange Lieferwege haben, mhm. was natürlich den CO2-Ausstoß anbelangt. Ja, und deswegen sind wir dann, wir haben uns auch gar nicht groß anderweitig umgeguckt. Also wir waren dann relativ schnell in der Türkei und produzieren da jetzt noch und in Portugal.
Und fahrt ihr tatsächlich hin? Schaut ihr euch das
ja,
an?
Ja, ich war gerade da vor 10 Tagen. Aha. Bestimmt 3-mal im Jahr, wenn nicht 4-mal ungefähr. Also meistens immer, wenn die Produktion gerade fertig ist, um dann einfach den Qualitätscheck mit durchzuführen. Aber auch während des Prozesses. Also um entweder sich den Prozess anzuschauen, wie weit gerade die Kleidung ist, die produziert wird, oder aber auch um irgendwie Muster abzunehmen, Änderungen vorzunehmen und so. Und sich aber auch natürlich ein Bild zu machen von der Lage da. Wie ist das eigentlich? Wer näht eigentlich meine Leggings? Oder wer ist da wirklich hinter den Maschinen? Und ja, das ist wichtig. Und ich glaube, es ist auch gut für die Beziehung zu den Produzenten.
Ihr habt ja auch keinen ganz günstigen Preis für eure Mode. Also wenn ich jetzt zu den gängigen, ich sag mal, High-Street-Labels gehe, da kriege ich ja auch irgendwie eine Hose für 20 Euro. Also da liegt ihr ja schon drüber. Wie erlebt ihr das bei den Kundinnen? Weil es ist ja aufgrund der Produktionsbedingungen irgendwo klar, dass das eben keine 20 Euro kosten kann. Aber wie erlebt ihr das am Markt bei den Kundinnen? Verstehen die das?
Ist gemischt, ganz ehrlich. Also manche, glaube ich, verstehen das, die sich irgendwie auch mit der Thematik vielleicht ein bisschen besser auskennen, was es überhaupt heißt, als junges oder als kleineres Label zu produzieren, und man hat keine 100.000 Stückzahlen wie ein großer, weiß ich nicht, Adidas oder so. Das macht sich natürlich ganz klar auf den Preis bemerkbar. Und die Qualität, also weil wir gesagt haben, wir haben eine Polyamid-Elastan-Mischung, kein Polyester, ist deutlich günstiger, also ist auch nicht so hochwertig von der Faser. Also die, glaube ich, sich damit so ein bisschen auseinandersetzen, die können das schon nachvollziehen. Aber klar, dann gibt es natürlich auch welche, die sind vielleicht irgendwie gewohnt, konsumieren vielleicht auch öfter und sind auch gewohnt, dass Kleidung weniger kostet. Und dann, ja, weiß nicht, verkennen die vielleicht irgendwie, dass man natürlich das, was ein H&M liefert, natürlich man als Label gar nicht rankommt an diesen Preispunkt.
Hast du das Gefühl, jetzt wo du auch schon länger in der Modebranche bist, also ich persönlich habe das Gefühl, zu Fair Fashion, das kommt immer mehr, und ökologische Mode, Ökomode war früher ein Jutesack gefühlt, den man sich überhängt. Mittlerweile, glaube ich, ist da schon, also es sind viel, viel mehr Labels auf dem Markt, es ist mehr so Bewusstsein da. Ich weiß aber immer nicht, ob das so in meiner kleinen Nische ist, in der ich mich da irgendwie befinde, und in der kleinen Bubble, in der man immer so ist. Oder glaubst du, das ist so ein, dass sich das mittlerweile so ein bisschen mehr durchsetzt, dass die Menschen mehr Gespür dafür bekommen, was sie da eigentlich kaufen?
Ja, ich hoffe es. Also man hört es oder man sieht ja auch immer mehr Labels, die diesen Ansatz fahren, was ja echt toll ist, dass sie sagen, okay, wir wissen ganz genau, zu welchen Bedingungen unsere Kleidung produziert wurde, was wir für Stoffe einkaufen, woher die gekommen, wie die gegerbt, gefärbt und so weiter werden. Das ist ja super, super wichtig und auch ja eine ganz entscheidende Gegenbewegung zu diesen ganzen Zara, H&Ms und Co's. Aber ich glaube trotzdem, dass die Modebranche da noch sehr viel
ausbaufähig ist
und ja, sich auch irgendwo ein Stück weit verändern muss, und dass dieses jeden Monat eine neue Kollektion und die Jeans von vor 2 Monaten kann ich jetzt nicht mehr anziehen, weil ich brauche immer wieder was Neues, also auch immer wieder diesen Konsumenten immer wieder zu triggern mit günstiger Mode, mit auch super schnellen Trends, dann immer wieder das, ja, dem Kunden das Gefühl zu geben, er muss wieder in den Laden, er muss wieder was kaufen, ist natürlich fatal jetzt hinsichtlich die ganzen ökologischen Probleme.
Auch da, ihr habt, glaube ich, 2 Kollektionen im Jahr. Es gibt ja wirklich, also wenn wir jetzt nicht von Yoga-Mode speziell sprechen, sondern eben von diesen High-Street-Labels, die haben 52 im Jahr, ne? Da kommt ja jede Woche was neu. Merkt ihr da, dass da manche Kundinnen schon so sind, jetzt könnte mal wieder was Neues kommen, dass da auch so ein Druck irgendwie entsteht?
Ja, total. Witzigerweise habe ich mich mit meiner Schwester davor ein paar Tagen darüber unterhalten, dass es schon so ist, der Kunde, also das merken wir bei uns im Shop auch ganz extrem, wenn wir einen neuen Style draus haben, dann geht der super ab. Also wir haben richtig so Peaks, dann schnellt er nach oben. Und dann aber, wenn dann wieder was kommt, dann pendelt sich das auch irgendwie wieder ein, beziehungsweise dann, ja, dann ist so ein Lebenszyklus von so einem Style dann auch irgendwie wieder gestorben. Also das ist jetzt nicht so ein...
Da merkt man wirklich dieses schnelle Konsumieren, das einfach...
Ja, also das setzt uns auch schon ein bisschen. Wir haben angefangen mit einer Kollektion im Jahr und dann haben wir aber Wholesale, also Händler auch bedient, nicht nur Endkunden, und die sind noch schon so in dieser ganz klassischen... Denke mit mindestens 2 Kollektionen im Jahr, also Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, und ihr müsst in beiden Saisons was liefern, sonst können wir euch nicht aufnehmen in unserem Sortiment. Und eigentlich aus diesem Gedanken heraus, oder aus diesem Druck in Anführungszeichen, der kam von dem Handel, haben wir gesagt, okay, dann machen wir eben auch 2 Kollektionen im Jahr. Eigentlich war unser Gedanke, eine reicht, und Sportswear ist ja jetzt auch unabhängig von Frühjahr, eigentlich und schon, ne? Sommer, Herbst, Winter. ja, und aus diesem Druck vom Handel heraus haben wir dann gesagt, okay, wir machen 2 Kollektionen.
Mhm. Woher kommt das eigentlich bei dir, dass du diesen nachhaltigen Gedanken so im Kopf hast? Oder dass du eben nicht einfach sagst, wir produzieren was, machen es billig und machen es viel, sondern dass es dir eben wichtig ist, was mit der Umwelt dabei passiert, dass ihr das irgendwie ordentlich macht?
Also das kommt schon ganz stark aus dem Yoga.
Mhm.
Also ich habe, bevor wir Hey Honey gegründet haben, habe ich auch Yoga praktiziert. Also ich habe nicht durch Hey Honey bin ich ans Yoga gekommen, sondern ich kam irgendwann vor 6 Jahren oder wo so zum Yoga. Praktiziere es jetzt eigentlich so täglich, ja, seit 5 Jahren, glaube ich. Ich weiß gar nicht, schon gar nicht mehr. Und für mich gibt es tatsächlich so ein bisschen so ein Leben vor dem Yoga und nach dem Yoga. Also meine Einstellung, meine Sicht auf die Dinge haben sich schon sehr stark gewandelt durchs Yoga. Ich habe so ein bisschen so einen anderen Denkansatz irgendwie bekommen. Das Philosophie des Yogas ist natürlich, dass alle irgendwie eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind. Und nicht nur die Menschen, sondern jedes Lebewesen und die Natur, dass alles miteinander zusammenhängt. Und dass mein Verhalten, wie ich mich verhalte, hat natürlich eine Auswirkung auf andere Lebewesen um mich herum oder die Natur. Und nicht, dass es so ist, ach, es ist scheißegal, was ich mache, es interessiert ja nur mich und vielleicht meinen Partner oder meine Familie und dann war's das. Mhm. Sondern dass das eben nicht so ist, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt. Und ja, deswegen ist es für mich wichtig, jetzt unabhängig so von Hey Honey, aber auch natürlich da, aber so wenig Leid wie möglich zu kreieren oder so. Natürlich als Mensch an sich.
Man hinterlässt einfach
Fußabdrücke. Hinterlassen wir schon spüren, genau, Fußabdrücke, indem wir einfach hier so leben, wie wir leben. Aber dies eben so klein wie möglich zu halten.
Wie ist es bei deinen Schwestern? Du hast ja eben erzählt, du hast mit deiner größeren Schwester, hast du Herrn ursprünglich gegründet. Jetzt ist eure kleinere Schwester ja auch noch mit eingestiegen.
Genau, das ist ganz schön.
Ihr macht alle 3 Yoga, ihr seid alle 3 ganz fleißige Yoginis. Waren die beiden auch von vornherein so oder hast du die beiden da auch so ein bisschen angesteckt?
Das kam irgendwie hat sich da jeder von uns so ein bisschen autonom hin entwickelt. Also klar, man beeinflusst sich natürlich gegenseitig. Ich weiß, meine ältere Schwester hat mich damals zum Yoga, zu meiner allerersten Yogastunde geschliffen sozusagen. Es war 2008 oder 2009, vor 10 Jahren. Da konnte ich irgendwie damals gar nicht so richtig mit anfangen. Ich fand es irgendwie nur so ein bisschen komisch. Ich fand es irgendwie komisch, was die da so erzählt haben. Und irgendwie konnte ich mich da nicht so richtig mit identifizieren. Vielleicht war ich damals irgendwie noch nicht so bereit dafür oder genau, und dann irgendwie habe ich, als ich dann intensiver angefangen habe, fing dann irgendwie meine jüngere Schwester auch damit an. Aber es hat sich, ist jetzt nicht so, dass der eine den anderen irgendwie damit hingeschleppt hat zum Yoga und gesagt, komm, du musst das jetzt auch mal ausprobieren und so, mir gibt das so viel, sondern irgendwie war das so ein bisschen, hat sich das irgendwie so ergeben. Ach, ein schönes.
Und dieses Bewusstsein, von dem du gerade gesprochen hast, inwiefern, oder merkst du das auch irgendwie in anderen Lebensbereichen, dass du dich deshalb anders verhältst, dass du irgendwas anders machst?
Klar, Ernährung ist ein ganz wichtiges Thema. Dass ich mich pflanzlich ernähre, weil das eben weniger Leid kreiert, als wenn ich Tierprodukte oder Milchprodukte zu mir nehme.
Ihr produziert ja auch vegan, ne?
Genau, wir wurden von Peter zertifiziert und ja, das ist ganz wichtig. Also bei uns wird es niemals einen Artikel geben, der irgendwie, weiß ich nicht, Wolle oder so mitverarbeitet oder Seide oder was auch immer es sein mag. Da gibt es ja ganz, ganz viele Produkte. Also ganz klar die Ernährung. Und mein eigener Konsum ist auch, also was jetzt Mode angeht, super, super stark zurückgegangen. Vielleicht liegt es auch daran, dass man älter wird und man hat ja auch schon viele Klamotten im Kleiderschrank, ich weiß es nicht. Aber es ist tatsächlich so, dass mich das dann eher dass ich lieber gezielt kaufe und dann mir das auch wirklich überlege und dann kann das auch vielleicht mal ein bisschen teurer werden sein, als, dann gehe ich irgendwie, kaufe ich mir vielleicht, weiß nicht, 2-mal im Jahr was oder 3-mal im Jahr, als irgendwie ständig so was Neues zu haben. Das stresst mich irgendwie, habe ich irgendwann gemerkt, weil mich dann, weiß nicht, der Gedanke, dass ich dann so viele Klamotten habe und dann Sachen im Schrank habe, die ich auch noch nie angezogen habe, die gar keine Rechtfertigung haben, in meinem Schrank zu liegen.
Ich habe gerade heute gelesen, dass durchschnittlich jeder Deutsche 5 Kleidungsstücke, wie war das? 5 Kleidungsstücke im Monat kauft. Also ungefähr pro Woche ein neues Kleidungsstück. Ja, über 60.
Da liege ich weiter drunter dann. Aber das habe ich, glaube ich, auch schon mal geschafft.
Ja.
So mit meinen Anfang 20ern habe ich das. Ach krass, 5 Kleidungsstücke.
In der Woche. Nee, im Monat.
Im Monat.
Ja.
Einmal in der Woche.
Einmal ungefähr. Mhm. Ein neues Kleidungsstück. Also das ist, ist verrückt, wenn man sich das mal so überlegt. Und das würde natürlich nicht funktionieren mit 2 Kollektionen im Jahr. Deshalb will der Handel dann von euch auch ständig neu, ne? Weil die genau wissen, dass der
Durchlauf so schnell ist. Klar, und dass der Kunde auch immer wieder irgendwie was Neues sehen will, wenn er dann in den Laden geht und nicht, wenn das dann die alten Kollektionen sind, die er vielleicht schon dreimal gesehen hat, ist es natürlich dann auch, so wird natürlich dann auch kein Konsum angeregt. Deswegen ist das diese Entwicklung dahingehend so stark.
Mhm. Wie ist denn das eigentlich mit 3 Schwestern? Ihr seid, wie viele Jahre liegen immer zwischen euch?
3 zu meiner älteren und 7 zu meiner jüngeren Schwester.
Und ihr habt euch immer schon gut verstanden, weil wir zu dritt zusammen zu arbeiten?
Also früher waren, also ich mit meiner jüngeren habe mich schon immer gut verstanden, aber das ist vielleicht, weil der Altersunterschied dann auch groß war. Das heißt, als ich in der Pubertät war, war sie irgendwie noch wirklich klein und dann war das nicht so...
War sie noch süß?
War sie noch süß und wir sind uns, glaube ich, eher so ein bisschen aus dem Weg gegangen. Mit der Älteren haben wir uns, wir haben schon richtig doll gezofft. Mhm. Wir haben aber auch richtig viel miteinander gemacht, auch früher so, also so zu Teenage-Zeiten sind wir irgendwie dann immer zusammen zur Schule gefahren und als ich das erste Mal ausgegangen bin, bin ich natürlich mit ihr und ihren Freunden ausgegangen, Klassiker. aber wir haben uns auch richtig doll gestritten, aber hat uns nicht geschadet. Also jetzt verstehen wir uns alle 3 super gut, wir sind total eng.
Und wie schafft ihr das zu trennen?
Das war tatsächlich am Anfang ein Problem. Mhm. Also als wir mit Herni gestartet haben, und es war natürlich dann alles super aufregend und auch irgendwie, waren dann auch irgendwie ein bisschen angespannt, nervös, klappt das und so, klar. Da haben wir schon viel darüber gesprochen, auch irgendwie zu Zeiten, wenn wir mit der Familie am Abendbrottisch saßen, irgendwie, wo man das eigentlich hätte beiseite schieben müssen. Aber irgendwann haben wir dann so ein bisschen die Kurve bekommen, wo wir gesagt haben, so, weil dann auch einfach die Schwesternzeit und die Qualität mit der Schwester dann irgendwie so verloren gegangen ist. Dass wir gesagt haben, wir haben richtig so Bürozeiten, aber außerhalb und am Wochenende reden wir nur darüber, wenn es irgendwo brennt.
Und sind deine Schwestern auch vegan?
Ja.
Mhm. Und deine Mutter?
Meine Mutter aber vegetarisch.
Okay.
Also die isst kein Fleisch. Und das kam auch bei meiner Mutter auch ganz von... Also klar haben wir das ab und zu so ein bisschen in die Richtung geschubst, aber ehrlicherweise haben wir da nicht so viel gesagt. Meine Mutter hat eh schon immer sehr wenig Fleisch gegessen, ab und zu und Fisch und so. Aber irgendwann kam sie von sich aus und meinte so, ach nö, es mag, also sie mag das auch irgendwie gar nicht mehr und das ist ja auch gar nicht so, sie weiß auch gar nicht, woher das Fleisch dann kommt und wie es dem Tier ging und wie es geschlachtet wurde und so weiter. Und das würde ihr auch gar nicht so gut tun und dann hat sie es irgendwann auch gelassen. Das ist ein schönes.
Ja, praktisch.
Ja.
Keine Streitereien.
Nee, gar nicht.
Ich muss jedes Mal diskutieren.
Ja?
Ja, ja. Mit meiner Oma. Das ist immer. Meine Mutter nimmt es hin und meine Oma fängt jedes Mal eine Riesendiskussion an. Das ist immer ein bisschen anstrengend. Und meistens, wir haben es schon geschafft, ihr immer irgendwas unterzujubeln, was dann so ein bisschen so aussieht. Und dann tue ich so, als würde ich Fleisch essen. Und wir sind dazu übergegangen, ihr einfach die Hälfte nicht zu erzählen, dass ich mich vegan ernähre. Da würde sie wahrscheinlich keine Nacht mehr schlafen. Also sie denkt, ich bin Vegetarierin, das ist auch schon schlimm genug. Vegan würde ihr den Gnadenschuss geben wahrscheinlich.
Das wäre, glaube ich, bei meiner Oma auch so. Also die weiß das auch gar nicht, dafür ist sie jetzt auch zu alt. Die würde es, glaube ich, auch gar nicht mehr so verstehen. Aber ich glaube, das ist einfach ja auch eine andere komplett andere Generation natürlich.
Ja,
ne?
Das glaube ich auch. Wo wolltet ihr mit Hey Honey noch hin? Was sind denn so eure Pläne?
Es ist bei uns alles sehr intuitiv, also von Anfang an und so ist es irgendwie bis heute. Das ist, von daher haben wir jetzt keinen festen 5- oder 3-Jahres-Plan, wo wir sagen, wir wollen bis Ende des Jahres da und da sein. Wir stellen uns auch manchmal sogar die Frage, ob wir wieder einen Schritt zurückgehen und sagen, wir machen nur eine Kollektion im Jahr und dann, wenn es uns passt und eher vielleicht wieder so ein bisschen weg von diesem klassischen Frühjahr, Sommer, Herbst, Winter, sondern wieder kleiner werden. Mal gucken. Also es ist so ein bisschen, steht so ein bisschen offen. Klar wäre Internationalisierung schön, also so außerhalb irgendwie Deutschland, Österreich und Schweiz ein bisschen so seine Fühler auszustrecken, das wäre echt schön. Aber bedeutet natürlich auch ganz klar viel Arbeit, viel Anstrengung.
Glaubst du, dass ihr auch was ändern könnt? Also klar, es liegt ja erstmal an jedem Verbraucher, dass man den Fast-Fashion-Kram einfach nicht kauft. aber dass ihr sitzt ja quasi als Produzenten an der Quelle. Inwiefern könnt ihr da auch was verändern?
Weil du meinst beim Konsumenten im Kopf?
Ja, so? Dass sich das generell, dieses ganze Karussell mal ein bisschen langsamer dreht, dass sich das mal, der ganze Wahnsinn mal ein bisschen weniger wird.
Weiß ich nicht, ehrlicherweise habe ich mich auch schon ein paar Mal gefragt. Ich glaube vielleicht so ein bisschen, indem man sagt, okay, unsere nächste Kollektion oder die Kollektionen werden vielleicht wieder ein bisschen kleiner oder vielleicht gibt es auch nur eine oder und dann so vielleicht so mit, klar, damit so kleinen Capsule Collection schon arbeiten, dass man dann schon was Neues hat irgendwie vor Weihnachten, aber nicht so ständig irgendwie
nur um einfach wieder was Neues zu haben,
genau,
was Neues zu machen.
Genau, und dann um irgendwie zu sagen, wir sellen auch bald, weil dann kommt auch direkt die neue Kollektion und die alte oder die vorherige ist im Sale und die nächste ist dann schon da. Vielleicht irgendwie dahin gehen. Sicherlich irgendwie noch bessere Aufklärung, was so das Material angeht.
Wie viele schlaflose Nächte hattest du gerade so am Anfang?
Oh, viele. Viele, doch. Also ganz am Anfang, ganz klar, als wir dann so irgendwie, wir sind auch nicht fremdfinanziert, wir haben das komplett, unsere eigenen Ersparnisse da reingesteckt und da war dann schon so ein bisschen so, okay, jetzt ist mein Geld in Leggings. Wenn das nicht klappt, stelle ich mich die nächsten 20 Jahre auf den Flohmarkt und verkaufe Leggings. Das auf jeden Fall, als es dann auch irgendwie dann auch wirklich dann angefangen wurde zu produzieren und als es dann, wir haben am Anfang auch noch bei unserer Mutter, die hat recht viel Platz, weil sie sehr ländlich wohnt, haben wir noch bei unserer Mutter gelagert, also hatten dann auch selber die Kisten und haben selber verpackt.
Ach echt?
Also richtig Päckchen gepackt, Retouren angenommen, umgetauscht und so. Das war schon irgendwie aufregend.
Ja, man begibt sich ja in so eine große Unsicherheit.
Ja.
Das erfordert sicherlich viel Mut.
Obwohl, ja, schon, es erfordert schon eine gewisse Form von Mut und auch so ein bisschen Risikobereitschaft, dass man sagt, okay, ich probiere es jetzt einfach mal und ich kann natürlich scheitern. Aber irgendwo hat es mir dann immer geholfen, dass letzten Endes ich doch dann irgendwie relativ weich falle, weil selbst wenn das jetzt gefloppt hätte, dann hat man ja irgendwie einen Warenwert jetzt in Form von Leggings und das hätte man dann auch in irgendeiner Art und Weise wieder veräußern können und so. Also es ist jetzt nicht, ich hatte jetzt nie das Gefühl, dass ich mich da dann irgendwie in den, keine Ahnung,
in den Ruin
treibe. Nee.
Gab es denn mal Zeiten, wo du zwischendurch dachtest, oh Gott, wieso tue ich mir das hier eigentlich an? Warum habe ich nicht irgendwo einen 9-to-5-Job, gehe ins Büro?
Ja, das habe ich heute noch manchmal.
Ja?
Ja, schon.
In was für Situationen?
Ja, gerade wenn irgendwas schief läuft und es läuft die ganze Zeit irgendwas schief. Also sei es irgendwie, dass die Produktion sich verzögert, weil da kommt natürlich dann auch was dazwischen oder dass es falsch produziert wurde oder so oder keine Ahnung, man kann nicht rechtzeitig an einen Händler ausliefern und der macht einem Stress oder was ist, oder die Musterkollektion wird nicht fertig und wir müssen dann und haben da dann und dann Termine. Also es sind schon immer viele, viele Sachen, wo ich dann denke, so, ach, das wäre jetzt auch einfach, angestellt zu sein und irgendwie Feierabend zu haben. Und dann habe ich Feierabend und gedanklich ist der Job so raus aus dem Kopf. Ja, das ist der Nachteil. So, Urlaub habe ich auch nicht, also wenn ich Urlaub mache, dann nehme ich den Rechner auch immer mit und check mindestens einmal am Tag E-Mails. Ist jetzt nicht so, dass ich 3 Wochen Urlaub mache und arbeite es raus aus dem Kopf. Das sind natürlich ganz klar die Nachteile, aber hat auch Vorteile. So. Ich bin natürlich irgendwie mein eigener Chef. Ich kann irgendwie flexibel arbeiten. Ich kann dann arbeiten, wenn ich will. Kann aber auch mal mittags zum Yoga gehen oder so. Und dann mache ich das was später oder am Wochenende. Das ist auch schon eine gute Freiheit.
Was ist denn das für ein Gefühl, wenn du in einem Yogakurs bist und da deine Hosen plötzlich im Kurs siehst an anderen Mädels?
Oh, immer noch ein tolles Gefühl. Also am Anfang war das richtig komisch für mich. Da dachte ich immer so, huch, ich kenne die Hose, kenne ich auch sie? Also ich dachte dann immer so, ich würde dann die Person
kennen. Muss eine Freundin sein.
Genau, es muss eine Freundin sein und ich war dann immer so ein bisschen, ah nee, die kenne ich ja doch nicht. Also, aber sie trägt Hey Honey, das war so ein bisschen für mich so ein bisschen... Ja, ich konnte das nicht so richtig vereinen. Klar, irgendwann gewöhnt man sich so ein bisschen dran. Dann hatte ich meine Zeit lang, das hat mich dann eher so etwas gestresst, weil ich dachte, weil mich das dann sofort immer irgendwie an Arbeit erinnert hat und was ich noch alles zu tun habe. Die Phase hatte ich auch. Und jetzt freut es mich eigentlich irgendwie, klar. Doch, ist schön.
Inwiefern stellt euch das vor andere Herausforderungen, dass ihr bewusster produziert? Als jetzt die, die einfach sagen, wir gehen nach Bangladesch und machen es billig.
Mhm. Sicherlich, weil wir irgendwie alles so gut wie es können und wie es in unserem Ermessen steht, zu überprüfen. Also, dass wir wirklich regelmäßig vor Ort sind, uns die Produktionsstätten angucken, die Zertifikate, die wir bekommen, auch irgendwie prüfen lassen und uns nicht damit zufrieden geben, dass ein Produzent uns die schickt, sondern auch, dass wirklich dem auch irgendwie nachgehen. Ja, und aber auch immer auf der Suche sind, wo können wir es vielleicht noch irgendwie verbessern, also uns damit auch nicht so zufrieden zu geben.
Mhm.
Also da immer noch, wo können wir hier vielleicht noch Plastik einsparen, wo können wir, keine Ahnung, jetzt Verpackung oder im Shipment oder in der Produktion, also was könnten wir noch verbessern, dass es vielleicht noch fairer ist der Umwelt gegenüber.
Mhm.
Also es ist jetzt nicht so, ich produziere jetzt, ich platziere da einen Auftrag und aus dem Augen, aus dem Sinn und ich will nur gute Ware zurückhaben, sondern wirklich diesen ganzen Prozess so gut es geht zu überwachen und zu kontrollieren und auch immer wieder nachzufragen, weil natürlich ist so ein Produzent auch nicht, wie du dich als Marke irgendwie aufstellst und was dir wichtig ist, das kann der vorher auch nicht wissen, woher auch.
Mhm.
Und aber auch immer wieder nachzufragen und ja, wer für ihn arbeitet, was hat er für Lieferanten und woher kommen die und woher kommt die Ware und so.
Ihr habt auf eurer Internetseite, ich glaube unter Mission oder Philosophie, ich weiß es gar nicht, habt ihr so ein aus dem Yoga, ich kenne das vom Singen, das macht man manchmal am Ende der Stunde, habt ihr auch so einen Leitsatz stehen.
Ach so, ja, Loka Samasta Sukhi Nubavantu.
Genau, ich kann ihn jetzt auswendig so nicht mehr. Was genau steckt für euch dahinter?
Das bedeutet, also übersetzt bedeutet das, mögen alle Lebewesen glücklich und frei sein und mögen meine Worte, Taten und Gedanken in irgendeiner Art und Weise zu dem Glück und der Freiheit aller beitragen.
Mhm.
Also es ist natürlich so ein bisschen dieser Ansatz, dieser yogische Ansatz, dass wir alle eins auch sind.
Mhm.
Und dass es eine Einheit gibt, eine Verbundenheit zwischen allen Lebewesen. Und aber auch, dass nicht eins mehr wert ist als das andere. Und das, was natürlich der Mensch macht und vor allen Dingen auch ganz stark natürlich, indem er in seinem Handeln, indem er die Natur und andere Lebewesen ausbeutet, dass er sich darüber stellt, dass wir sagen, ich bin was Besseres als, keine Ahnung, irgendein Tier, deswegen kann ich es quälen und essen oder mir gehört die Natur und ich darf mich irgendwie jetzt, ja, die Natur für mich auch so nutzen, dass es für mich gerade passt, ohne darüber nachzudenken, was ist mit den darauf folgenden Generationen oder was ist mit anderen Lebewesen, die auch hier leben. Und das ist irgendwie ein schönes Mantra, dass das irgendwie so unterstreicht.
Und auf das ihr eure Marke ja dann so aufgebaut habt, oder?
Ja, genau. Und dass wir uns auch immer fragen, okay, was kann ich irgendwie dazu beitragen, dass es nicht auch immer nicht nur um mich geht, sondern eher, also nicht die Frage, wie kann ich mich optimieren oder was kann ich tun, damit es mir besser geht.
Mhm.
So immer dieses
Selbstzentrierte.
Genau. Sondern eher, was kann ich tun, also ein bisschen so dieser spirituelle Ansatz, was kann ich tun, damit es jemandem anderen besser geht oder dass es sich besser fühlt oder glücklicher ist oder in welcher Form auch immer. Das kann ja ganz, ganz vielfältig sein, sondern eher, dass ich so ein bisschen schaue, was kann ich machen, damit es anderen irgendwie besser geht.
Schöner Ansatz.
Ja, doch. Also es ist total schön. Kann man auch natürlich noch sehr weiten Interpretationsspielraum. Da kann man natürlich auch ganz viel. Aber wir haben ein gutes Projekt, was das, glaube ich, noch gut unterstreicht. Und zwar machen wir jetzt bald ein T-Shirt mit Animal Equality. Das ist so eine Tierschutzorganisation. Und davon gehen alle Einnahmen an diese Organisation.
Was genau machen die?
Ich glaube, die sind so ein bisschen wie Peter in klein.
Mhm.
Also die sind noch bei weitem noch nicht so groß. Das ist auch eine. Die setzen sich für Tierrechte ein. Ich glaube, die kommen aus den USA. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Ich glaube, die kommen aus den USA. Mhm. Auf jeden Fall nicht aus Deutschland oder UK. Nee, ich glaube, USA. Genau, und setzen sich eben für Tierrechte ein. Ganz, ganz schöne.
Wie kam der dazu, zu der Kooperation?
Ja, weil wir schon immer so ein bisschen uns oft fragen, okay, können wir irgendwie was noch mehr zurückgeben und auch irgendwie immer mit diesen Spendenaktionen geliebäugelt haben. Und dann kamen wir irgendwie, ich glaube, es war meine Schwester, die kam auf die Idee, einfach die mal anzuschreiben und ob wir dann für die, das ist ja natürlich das Einfachste für uns, wenn wir sagen, wir produzieren ein Produkt und kommunizieren das natürlich. Klar, natürlich abgesehen von unseren Kosten, die wir haben, aber sonst verdienen wir an diesem T-Shirt dann nichts, geht das eben dann zu dieser Organisation.
Schön. Mhm. Wie wird es aussehen?
Weiß. Mhm. Und da steht vorne drauf Ahimsa. Das ist Sanskrit und bedeutet...
Was ist Sanskrit?
Das ist die alte indische Sprache, die verfasst ist im Yoga. Mhm. Das ist eigentlich eine tote Sprache, also die wird jetzt heute nicht mehr gesprochen.
Aber diese Schriftzeichen, die man so kennt.
Genau, ist im Yoga eine sehr wichtige Sprache immer noch. Also die Asanas sind meistens auch auf Sanskrit dann, die haben ja so Sanskrit-Namen dann.
Die Asanas sind die Yoga-Figuren.
Genau, also ach so, ja genau, die Übungen im Yoga, was Asana heißt, das sind dann auch, genau, die werden im Yoga oft auf Sanskrit angesagt.
Und was war die Bedeutung, das habe ich nicht unterbrochen.
Genau, da steht Ahimsa drauf und das bedeutet Gewaltfreiheit, Gewaltlosigkeit.
Schön. Mhm. Bin ich gespannt.
Ja.
Eine Frage, wir sind auch schon am Schluss angelangt, leider. Eine Frage stelle ich allen zum Schluss. Das ist, was glaubst du, was kann jeder Einzelne für sich jeden Tag machen, um es einfach ein bisschen besser zu machen? Um die Umwelt ein bisschen zu schützen, um einfach was mitzugeben?
Ich glaube, wichtig ist, dass man sich so in seinem eigenen Handeln vielleicht in seinem täglichen, auch in diesem ganz kleinen Handeln immer wieder hinterfragt. Also es muss, glaube ich, nicht immer gleich das ganz Große sein, dass man denkt, man müsste sein ganzes Leben jetzt umstülpen, sondern dass man sich so auch in so ganz kleinen Verhalten irgendwie mal hinterfragt. Keine Ahnung. Ich hole mir einen Coffee to go und ich...
Muss es der Plastikbecher sein?
Muss es der Plastikbecher sein oder kaufe ich mir einmal für 15 Euro, gibt es ja schon richtig schöne so Glasbecher oder Keramik oder keine Ahnung und lass den auffüllen. So, ich glaube, das ist irgendwie, wenn das schon mal stattgefunden hat im Kopf, so dieses Umdenken und dann auch dieses ganze Thema Verzicht wird ja immer oft so als negativ dargestellt. Ich muss auf irgendwas verzichten, zum Beispiel auf Käse. Mhm. Aber das ist einem ja auch irgendwie, das Verzicht, auf etwas zu verzichten, ja auch eine spirituelle Praxis sein kann und einen dann auch irgendwie positiv wieder heben kann, weil das natürlich eine Auswirkung hat, wenn ich als Einzelperson auf irgendetwas verzichte, dass man das immer so ein bisschen vielleicht, ja, so ein bisschen für sich im Kopf so ein bisschen umdreht von diesem, ich muss auf irgendwas verzichten, sondern ich möchte auf irgendetwas verzichten. Es macht mich glücklich, wenn ich bewusst kein Fleisch esse oder nur einmal im Monat ein Avocado, ich weiß es nicht. Aber so, das glaube ich ist.
Die kleinen Dinge im Großen.
Ja, genau.
Danke dir, Janka, für das schöne
Dankeschön.
Gespräch. Ich bin gespannt auf das T-Shirt und grüß deine Schwestern ganz lieb.
Ja, das mache ich.
Danke. Ja, das war Folge 3 von Morgenmacher. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen aus dem Gespräch und es hat euch gefallen. Ich freue mich auch immer sehr über Feedback. Meine E-Mail-Adresse, die findet ihr in den Shownotes und natürlich auch alle Infos zu Herrni. Ja, und dann hören wir uns hoffentlich in 2 Wochen wieder und dann spreche ich mit Insa Dehne. Das ist eine der Gründerinnen des ersten Unverpackt-Ladens in Hamburg. Und sie erzählt mir unter anderem, wie der Laden ihr Leben komplett verändert hat und warum sie heute sagt, ich habe meine Erfüllung gefunden. Das kann ja auch nicht jeder von sich behaupten. Das dann also am Mittwoch in 2 Wochen. Bis dahin sage ich auf Wiederhören. Macht's gut. Tschüss.